Archäologisches Material ist nicht stumm, es spricht eine eigene Sprache.
Hallo und herzlich willkommen zu Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Und ich die Natascha und ich nicht. Aber ich frag dich Dinge zu archäologischen Themen, die uns interessieren können, uns leihen. Ich muss das jedes Mal ein bisschen anders formulieren und mir fällt nie ein Wie.
Ja, wir sollten das viel spontaner machen mit dem, weil ich überlege immer, was ich dann drauf sage mit, aber ich frage dich Dinge und ich denke mir immer, was könnte ich jetzt sagen, was witzig ist.
Ja, naja, ich frage dich auf jeden Fall Dinge.
Ja, wir sind halt nicht Trixie und Katja, die immer was anderes sagen.
Schafft man nicht so gut. Wir müssen noch am Improv arbeiten. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, es wird kulinarisch heute.
Und weihnachtlich.
Und weihnachtlich. Und das sind zwei Dinge, die ich sehr gern habe. Also es geht los.
Also es gibt Essen und es gibt glitzernde Sterne am Baum und so. Also, oder alles, was halt mit Weihnachten zusammenhängt, weil irgendwie haben wir ja diese Woche Weihnachten. Und da war halt dann irgendwie die Frage, was machen wir zu Weihnachten, wenn Essen. Man das Ganze kulinarisch macht?
Essen tut wie, man zu Weihnachten.
Genau, wie kann man das jetzt mit irgendwas Antikem verbinden? Und da ist sehr schlagend das römische Kochbuch, das römische Kochbuch, nämlich das Celius Apicius, das man dafür verwenden kann.
Kann man damit schlagen?
Oder man, was? Also mit dieser kleinen Reklamausgabe kann man vielleicht nicht so richtig schlagen. Ja. Man kann es aber gut werfen und man kann Post-its reinkleben und sich über lustige Rezepte dann Gedanken machen.
Okay, hast du ein paar lustige gefunden?
Ja, es gibt ein paar sehr nette Rezepte.
Was war das letzte Mal einmal bei der Folge, wo du gesagt hast... Ein Rezept mit Skorpion oder so?
Das war der Kato, den habe ich auch mit. Das ist De Agricultura, das war dieses Abführmittel, man verwenden kann für auch weihnachtliche Essen, wo man Skorpion reingibt und dann hat man gute Verdauung.
Flamingos hast du auch mal erwähnt, glaube ich.
Die sind wieder beim Apicius. Also Flamingo, wenn man kein Flamingo hat, kann man Papagei auch nehmen, wie man weiß.
Natürlich, wie man weiß, wie jeder weiß. Aber bevor wir zu diesen... strange Rezepten kommen.
Genau.
Hast du irgendwas Traditionelles, das du mitgenommen hast?
Von
zur Weihnachtszeit, was ihr so gegessen habt vielleicht? Oder habt ihr gar nichts gehabt?
Doch, also in meiner Familie hatten wir ein traditionelles Weihnachtsessen.
Schon, okay.
Die Familie meiner Mutter hat das vom Balkan mit raufgebracht, wie sie raufgezogen sind. Und das wurde... immer als Sarma verkauft.
Habt ihr nicht.
Und das Sarma, das wir hatten, gab es wirklich nur zu Weihnachten und danach das restliche Jahr hat man es nicht sehen können, weil es war ein riesiger Topf.
Warte, aber was war es?
Genau, was war es? Es war ein riesiger Topf Sauerkraut mit Bratwürsteln bzw. so Selchwürsteln drinnen aufgewärmt, dann verschierten Knödeln mit Reis. Und dann gab es noch Geselchtes drinnen. Das wurde in meiner Familie als Sarma verkauft. Und ich sehe an deinem Blick, dass das nicht das Original Sarma ist.
Moment. Das habe ich aber von meiner Tante anders im Kopf.
Ja, ich habe es dann beim Recherchieren Jahre später, nachdem es kein Sarma mehr gab, weil es mir einfach interessiert hat.
Ja, wir können es mal machen, es ist super leicht.
Es sind ja diese... gefüllten Rouladen eigentlich.
Genau, also es ist schon das Sauerkraut, die Blätter und einfach gefüllt mit Verschiedenem und ein bisschen Reis dazu und geht schon.
Und das kommt ja, wie ich dann auch rausgefunden habe, von einem türkischen Wort für Sarmak und das heißt einrollen. Hm. Also bei uns war nichts eingerollt.
Röllchen heißt es, glaube ich.
Ja. Also die gefüllten Weinblätter sind selbes Prinzip.
Genau, die griechischen, voll. Ja. Mhm.
Nur das, was wir als Sarma gegessen haben in meiner Familie, ist im Prinzip ein Bauernschmaus.
Ja, vielleicht einfach die Kombination aus Kraut und Fleisch und so.
Ja, aber es war Sauerkraut als Bett, es war nicht einmal eingewickelt in Kraut.
Ihr habt euch nicht mal die Mühe gemacht, es einzuwickeln.
Nein, es ist einfach nur Sauerkraut gekocht worden. Also,
schockiert bin ich. Das verletzt meine Kultur.
Das Problem ist, ich bin dahinter gekommen, ich weiß nicht, ob mein Bruder das inzwischen weiß. der das noch viel länger so gegessen hat zu Weihnachten.
Er weiß es jetzt.
Wenn er den Podcast anhört, weiß er es jetzt. Hallo Heinrich, unser Sarma war kein Sarma.
Servus. Wenn er es im Mai hört und sich denkt, warte mal, wie jetzt?
Genau.
Okay, ich verstehe.
Aber deshalb haben wir auch die Frage an euch letzte Woche gestellt, was habt ihr für traditionelle Weihnachtsessen?
Ganz genau.
Und wie könnte man diese traditionellen Weihnachtsessen, das war dann meine Idee, mit antiken Rezepten in Verbindung bringen. Also wie würde ein Sarma praktisch bei Apicius oder Cato ausschauen, wenn die das kochen würden mit ihren Mitteln und den Dingen, die zu ihrer Zeit bekannt sind.
Und zwar, wie hast du es verbunden? Was haben wir denn bekommen
für eine
Dokumentation?
Ziemlich lustige Verbindungen bekommen, weil sehr oft genannt wurden die Selch- oder Bratwürstel mit Sauerkraut und Bratkartoffeln.
Da sind wir wieder zurück. Ich bin draufgekommen, Nudelsuppe, das ist jetzt, das esse ich an einem Dienstagnachmittag auch. Das
ja, manche Leute so essen auch nur Frankfurter zum Beispiel.
Also Leute, ja? ihr seid toll, schön, dass ihr uns zuhört, aber kommt, Weihnachtsspiel.
Eigentlich schon, oder Würstelsuppe habe ich dann auch als Rückmeldungen gekriegt. Ja. Oder schon ein bisschen was Extravaganteres wäre eine Gans mit Knödel und Rotkraut. Was ein bisschen so Martini-Gansl-Richtung geht, zumindest für Österreich. Mhm. Dann diesen klassischen Weihnachtskarpfen, das Fischgericht für Weihnachten.
Habe ich aber auch noch nie von jemandem gehört, dass das wirklich jemand hat, oder?
Also in Wien wird das hauptsächlich gegessen.
Okay.
So großbürgerliche Familien, Weihnachtskarpfen, muss ich auch nicht unbedingt haben. Fondue ist auch öfter genannt worden.
Stimmt, das haben wir auch schon mal. Ja.
Der klassische Truthahn, der irgendwie von Amerika importiert als Gericht kommt.
Mhm.
Dann außergewöhnlich habe ich gefunden, Ossobuco.
Mhm, stimmt, haben wir die
Das war eine Rückmeldung. Und sonst halt noch so allgemein, was an süßen Sachen herumfliegt, wie Kletzenbrot oder Weihnachtskekse.
Eklar, ja.
Was könnte man
Diese
damit...
Diese Früchtestollen, die viele Kulturen eigentlich haben, immer genau. wieder, was mir aufgefallen
genau.
ist.
Genau, und die Variante in dunkel mit dem Kletzenbrot und in hell, unter Anführungszeichen, mit dem Christstollen.
Manche sind furchtbar grausig und manche sind richtig gut. Die über einen ganzen Monat oder so mit Rum oder so gefüttert werden, die sind meistens sehr, sehr gut, weil sie einfach so weich sind. Entschuldigung.
Ja. Das ist so Rum.
Ja, genau.
Das ist besonders gut, das stimmt. Ja, die Grundidee war, was würde Apicius machen, wenn er unser Weihnachtsgericht kochen würde?
Also wir sind eingeladen beim Herrn Apicius.
Wir sind eingeladen beim Herrn...
Es ist Weihnachten, theoretisch.
Obwohl. Theoretisch. Es ist das Fest des Sol Invictus, sagen wir mal so.
Sagen wir so. Es ist auf jeden Fall Winter und wir sind eingeladen zu einem Festessen.
Mhm.
Was hat er denn gekocht für uns?
Was hat er gekocht für uns? Vielleicht nur kurz erwähnen, was ist dieses Kochbuch des Apicius? Das ist eine Sammlung von ungefähr 400 Rezepten. Die in der Fassung, die sie heute überliefert, ist aus dem 3., 4. Jahrhundert nachstammt. Wahrscheinlich von jemandem oder von mehreren Leuten, man weiß nicht genau, wer dieser Celius Apicius ist, es sind mehrere überliefert, im 1., 2. Jahrhundert zusammengestellt wird. Allerdings nicht in dieser Form. Diese Form, die wir haben, ist eine Kompilation aus mindestens zwei verschiedenen Kochbüchern.
Okay.
Einerseits aus einem allgemeinen Kochbuch, das sieht man an den Rezepten, und dann gibt es fast 100 Rezepte zu Soßen.
Wow.
Das heißt, Apicius hat ein normales Kochbuch unter Anführungszeichen geschrieben und ein Kochbuch über Soßen.
Nur ein Kochbuch über das Soßenbuch.
Und die sind kombiniert worden in zwei Handschriften des Frühmittelalters aus dem 9. Jahrhundert, aus der karolingischen Zeit, eine stammt aus dem Kloster Fulda, die ist nach New York gekommen. Und dann gibt es eine weitere, die sich in der Vatikanischen Bibliothek befindet. Also über diese Handschriften ist unser heutiges Wissen über dieses Kochbuch überliefert worden. Apicius selbst hat, also zumindest in dieser Form, die wir haben, ist das Buch in 10 Bücher unterteilt. Sprich, Bücher sind immer die einzelnen Schriftrollen gewesen.
Sind es nach Rezeptarten oder so, Süßspeise oder so unterteilt?
Es ist unterteilt nach den Grundzutaten.
Ah ja.
Also wir haben Buch 1 ist der sparsame Wirtschafter, das sind allgemeine Sachen über Konservieren, über Wiedergutmachen von schlechten Sachen und so weiter.
Mhm.
Dann gibt es was über Gehacktes, also Verschiertes unter Anführungszeichen. Dann gibt es der Gärtner, das sind die Gemüserezepte.
Ah, ja.
Dann gibt es Verschiedenes, das ist bunte Mischung, das sind Fischrezepte, Gemüserezepte, Getreiderezepte. Dann gibt es die Hülsenfrüchte als eigenes. Dann ein Buch über Geflügel. Dann etwas über, das heißt der Gourmet. Das sind wirklich so die Flamingo-Zungen. Oder gefüllter Flamingo. Oder die mit Feigen gemästerten Schweine, die besonders zarte Leber haben. Dann gibt es den Vierfüßler, also alles, was vier Beine hat, was man essen kann. Dann gibt es Sachen aus dem Meer. Und dann gibt es noch ein eigenes über Fischerei. Also Fischrezepte sind relativ häufig bei Apicius.
Okay.
Und das führt gleich einmal, wenn wir bei den Fischrezepten bleiben, zum Karpfen, zum Weihnachtskarpfen.
Der Weihnachtskarpfen, von dem wir gehört haben.
Und der Weihnachtskarpfen ist ein wirklich komplett christliches Rezept, der die Tradition hat. Die Adventszeit war früher eine Fastenzeit. Und die mit dem Weihnachtstag halt dann die Fastenzeit beendet hat und man hat ein festliches Essen vor diesem Weihnachtstag gemacht. Und weil es halt was Fastiges ist, muss man halt einen Fisch nehmen.
Das kann man sich gar nicht vorstellen heute. Das
nein,
ist überhaupt nicht. Irgendwie fastig ist.
Überhaupt nicht. Und dieses spezielle Fastengericht war halt der Weihnachtskarpfen, der klassische Weihnachtskarpfen.
Ja.
Der ist paniert und frittiert. Und dazu gibt es meistens einen Kartoffelsalat mit Mayonnaise und das Ganze mit Zitronenspalten. Also so, was man halt bei den frittierten Sachen mit Panier bei uns, auch bei den Wiener Schnitzeln, kriegt dieses Zitronending drüber. Es gibt aber auch noch die Variante, den Karpfen blau zu kochen. Blau kochen heißt, er hat noch die Schuppen drauf. Die Schuppen färben sich blau und er wird in ein Salzwasser mit Essig pochiert.
Interesting.
Dadurch wird er eben so blau gefärbt und dazu serviert man auch Kartoffeln und meistens eine Crème-Sauce. Und dann gibt es noch einen gefüllten Karpfen, der wird mit Gemüse oder Kartoffeln gefüllt, der wird dann im Backrohr rausgebraten und als Beilagen gibt es auch noch gebratenes Gemüse oder Kartoffeln.
Das klingt gut, das würde ich mir antun.
Das klingt noch am besten, also dieses panierte, frittierte, das ist, kommt mir schon sehr schwer vor.
Weiß ich nicht, könnte gut sein. Könnte gut sein.
Könnte gut sein, aber es ist Karpfen schon sehr fett an sich.
Und naja, dann hat man nichts mehr verloren dadurch.
Genau, dann hat man gleich sich wenigstens ganz den Magen ausgerenkt. Und man hat ja früher den Karpfen bei sich in der Badewanne ein paar Tage vorher gekauft und natürlich in der Badewanne schwimmen lassen. Weißt du warum?
Eh klar hat man, ja. Nein.
Karpfen, wenn die gezüchtet werden, die sind ziemliche Grundfisch. Das heißt, die sammeln sehr viel Schlamm auf. Das heißt, du hast ihn in die Badewanne gegeben, damit der sich säubert, damit er nicht mehr so grausig nach Schlamm schmeckt.
Mit oder ohne Badeente?
Ah, das ist eine gute Frage. Mit oder ohne Kleinkind?
Musst du noch forschen, da.
Genau. Wenn man jetzt bei Apicius schaut, hat der irgendwelche Karpfenrezepte? Er hat keine. Aber Karpfen ist bekannt in seiner Zeit oder zumindest in der Römerzeit.
Fischig ist auf jeden Fall.
Fischig ist, nur die beliebtesten Fischrezepte, die bei Apicius sind, das ist Wolfsbarsch, das ist Meeresche, das ist Meerbarbe, die ist besonders beliebt. Dann gibt es Muräne noch, Goldbrasse, Zahnbrasse, Barsch. Dann gibt es noch so einen Drachenkopffisch.
Irgendwas davon frittiert?
Nicht direkt frittiert, also man kocht sie oder grillt sie oder man gibt sie auch ins Backrohr. Aber Aal- und Thunfisch ist auch sehr beliebt. Die Variante, dass man etwas blau kocht, ist jetzt nicht direkt drin, aber man kann aus den Rezepten rauslesen, dass es, das ist sicher eine Variante, die man gekannt hat. Also man braucht ja eigentlich nur in Salzwasser das kochen und ein bisschen Essig reingeben und dann bleibt der Fisch ja von der Farbe her schön. Was man allerdings definitiv sagen kann, ist, dass es keine Beilagenkartoffeln gegeben hat. Weil die Kartoffeln ja erst nach Kolumbus im 16. Jahrhundert frühestens nach Europa kommen, wenn nicht gar erst viel später. Aber gebratenes Gemüse hat man zum Fisch schon serviert, also Champignons oder.
Boah, stell dir vor, keine Kartoffeln.
Ja, das ist was ganz was Eigenes, oder?
Ich weiß. Uff, die armen Römer.
Entschuldigung. Na, die haben viele andere Sachen
ich gehabt. Ich glaube eh, dass sie genug Kohlenhydrate gehabt haben.
Ja, aber über die Hülsenfrüchte, ich
ja,
bitte dich.
Ja, aber Kartoffeln sind schon was Besonderes.
Kartoffeln sind schon was Geiles. Was auch nicht natürlich vorkommt, sind die Zitronenspalten, weil, wie wir ja in der Gartenfolge besprochen haben, Zitronen wurden nicht gegessen.
Alles andere, nur nicht gegessen.
Schauen wir uns das jetzt an mit dem beliebtesten Rezeptvorschlag, den wir gekriegt haben, nämlich die Bratwürsteln oder Selchwürsteln mit Sauerkraut und Bratkartoffeln.
Auch spannend.
Wobei ich sagen muss, also das hat mir auf die Idee gebracht, dass ich vielleicht zu Weihnachten diesmal Bratwürsteln mit Bratkartoffeln mache.
Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht eigentlich. Auch wenn es alltäglich ist, aber es ist schon sehr gut, weil es so deftig ist und dann könnte man sich... Was gab es da?
Also die Bratkartoffelsache wieder mit den Kartoffeln erledigt.
Naja,
gibt's okay, nicht.
Schade.
Sauerkraut. Ja. Also im Prinzip ist ja Sauerkraut Spitz- oder Weißkohl, der durch einen Milchsäuregärgang haltbar gemacht wird. Das heißt, es wird gehobelt, in ein Gefäß reingegeben und Salz reingegeben und zugemacht. Was anderes passiert nicht.
Naja, doch. Satma wird dort ausgemacht.
Ach ja. Nein, aber mit dem Ding selbst passiert nicht viel anderes. Das heißt, es ist vom Vorgang her eigentlich sehr einfach und es ist sehr lang haltbar und behält sich ja extrem für Vitamin C zum Beispiel, weshalb es ja bei Schiffsreisen, bei langen Schiffsreisen als Nahrung von den Seeleuten eingesetzt wird, damit sie kein Skorbut kriegen.
Mhm.
Ja. Jetzt gibt es beim guten Kato zwei Großkapitel drüber, wie man Kohl als Nahrungs- und Heilmittel einsetzt.
Mit Skorpionen am besten?
Na, die Skorpione braucht man nur dann, wenn der Kohl nicht mehr wirkt, weil der wirkt auch abführend.
Alles klar. Und zwar?
Aber Kato 165a und b hat alles Mögliche drin, wie gut und toll doch dieser Kohl ist. Für jedes Zimperlein ist der Kohl gut. Kohlsaft, Kohl im Ganzen. Wenn du viel essen willst bei einem Gelage, dann nimm iss Kohlblätter vorher, die in Essig eingelegt sind und solches. Also,
der steht auf seinen Kohl, ha?
Der steht auf seinen Kohl. Und wie man dann bei Asterix bei den Belgiern rauslesen kann, ich sag dir, wo du deine Brassike hinpflanzen kannst. Jedenfalls, er hat nichts direkt, dass er Sauerkraut erwähnt. Aber ein bisschen nicht. Aber das ist etwas, was eigentlich vorkommen muss.
Weil es was ist, dass man gut konservieren
kann.
Ja,
und du in einer Zeit, bevor du einfrieren kannst, musst du viel Lebensmittel haltbar machen.
Mhm.
Und wenn du es mit Salz machen kannst, Salz ist eine sehr gute Konservierungsmethode, machst du auch sowas.
Ja, aber sie haben auch keine Zitronen gegessen, also wer weiß.
Sie haben auch keine Zitronen gegessen, das stimmt. Ja. Das stimmt wirklich. Man weiß, dass das heutige Sauerkraut, das wir kennen, wahrscheinlich aus China kommt.
Okay.
Also der Kimchi, der eingelegte Kohl, ist ja auch was Ähnliches.
Mhm.
Und das kommt dann irgendwann im Laufe des Mittelalters, Frühmittelalters nach Europa. Und das ist jetzt eigentlich das klassische deutsche Gericht, Sauerkraut. Egal, was du googelst, was für Rezepte du anschaust, sobald du Sauerkraut googelst, kommt immer traditionelles deutsches Essen.
Mit Würstel.
Mit Würstel. Auch natürlich ein bisschen süddeutsch. Das heißt, wir kriegen es auch in Österreich ab, allerdings vielleicht nicht ganz so stark, obwohl, wenn du jetzt am Bauernmarkt gehst,
doch schon.
Überall Sauerkraut.
Mm. Und ein Semmel dazu, ein Kaisersemmel.
Aber es gibt ja diese Bezeichnung Krauts für die Deutschen im Ersten Weltkrieg, die davon kommt, dass sie eben das Sauerkraut essen, was ja Beschimpfung dann ist. Weshalb dann, lustiges Detail am Rande, amerikanische Sauerkrauthersteller ihr Sauerkraut nicht als Kraut verkauft haben, sondern als Liberty Cabbage. Während des Ersten Weltkriegs. Ja.
Damit das ist so amerikanisch, ich liebe es. Okay.
Damit man es ja nicht irgendwie mit den Deutschen in Verbindung bringt, weil das ist ja schlecht. Also vielleicht gibt es irgendeine Krautkohl-Variante, eingelegtes.
Okay. Hm? Er liebt seinen Kohl.
Er liebt seinen Kohl, der Kater.
Aber so wirklich in den Rezepten scheint es nicht zu sein. Okay.
Aber was vorkommt, das sind diese Bratwürste gibt es in Varianten und auch Selchwürste.
Mhm.
Und die klassischen Selchwürste sind ja die lukanischen Würste.
Mhm.
Ich werde Ihnen den Blog auf Verlinkung zum YouTube-Video geben, wo ein Kollege vom Universalmuseum Joanneum, der bei uns einmal demnächst Gast sein wird, ein Video mit der Herstellung zeigt, mit einer Kollegin.
Okay.
Und die sind aus Schweinefleisch. Das ist Apicius, zweites Buch, Abschnitt 4. Es gibt dann auch gekochte Würste, das ist Apicius, zweites Buch, Abschnitt 3, und Würste, die man zum Grillen macht.
Mhm,
meistens gut. Schwein, weil einfach Schwein das beliebteste Fleisch bei den Römern ist. Also das wäre Apicius, zweites Buch, Abschnitt 5. Das heißt, Bratwürste, Selchwürste können wir definitiv zu Weihnachten essen.
Auch auf traditionell römisch.
Auch traditionell römisch. Also das Rezept für die lukanischen Würstchen liest sich bei Apicius wie folgt. Lukanische Würstchen, ähnlich wie es oben geschrieben steht, in einer anderen Geschichte. Man mahlt Pfeffer, Kümmel, Saturei, Raute, Petersilie, Gewürzkraut, Lorbeeren, Liquamen und es wird feingeschnittenes Fleisch dazu gemischt, sodass es wieder damit zusammengemahlen und zerrieben wird. Zusammen mit dazugemischten Liquamen, ganzen Pfefferkörnern und reichlich Fett und Pinienkernen fülle es in die Wursthaut, die überaus dünn gezogen sein soll, und so wird es zum Räuchern aufgehängt.
Klingt gut.
Klingt gut, ja.
Würde also ich mir mitnehmen.
Das mit den Pinienkernen macht es, find ich noch dazu sehr interessant. Mhm. Und auch wieder etwas, was man natürlich dann lang halten kann, lang haltbar macht, und deshalb kommt es auch ganz gut vor.
Klingt gut.
Was auch immer wieder ein bisschen ein deftigeres Essen ist, ist so ganz mit Knödel oder Rotkraut.
Mhm, Knödel gehören dazu.
Was ja in Richtung Martini-Gansl geht.
Stimmt.
Rotkraut ist wieder die Sache mit irgendein Kraut, irgendein Kohl, werden sie schon verwendet haben. Mhm. Wobei es gibt diesen sogenannten Schwarzkohl bei Apicius im dritten Buch 12. Wobei der wird falsch mit Schwarzkohl übersetzt. Das ist nämlich eher die Gelbdolde, das ist eher ein Kraut.
Okay. Aber so in die Richtung zumindest.
Aber so in die Richtung. Gans wird gegessen, wird auch mit allen möglichen Varianten, mit Soßen meistens gegessen. Mhm. Wobei dabei steht, das ist Buch 6, Abschnitt 8, da gibt es ein Gans mit Soße-Rezept. Da steht davor, also die Gans soll man zubereiten, wie davor genannt, und man soll das Geflügel nämlich mit den Federn kochen, dann wird es besser.
Aha. Mhm. Ich kann mir das nicht ganz vorstellen, wie das geht, ohne dass die ganze Gans Feuer fängt, aber
in Wasser vielleicht am ersten
kochen, ja, maybe.
Also ich kann es mir auch irgendwie schwer vorstellen. Mm. Es wird noch gesagt, wie du sie reinigen sollst, entweder alles über vorn oder über hinten. Also vorm Kochen reinigen und dann halt mit den Federn, kochen.
Der Aufwand. Ich glaube, deshalb macht man es heute halt auch nicht mehr.
Du, der Aufwand ist, glaube ich, vorher rupfen. Ist die Frage, was leichter geht.
Ich kann mir vorstellen, vorher. Ich meine, es gibt vielleicht Experten da draußen, die uns das sagen können,
ja,
wie das ausschaut.
Also falls ihr schon mal eine Erfahrung gemacht habt mit Ganskochen im Ganzen.
Ja. Oder ich weiß nicht, ist das vielleicht unhygienisch mit der Zeit gewesen vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber es klingt nicht ganz intuitiv.
Keine Ahnung, also ich bin da überfragt. Vor allem dieses Soßenrezept, das Apicius da im sechsten Buch Abschnitt 8 hat, ist eine kalte Soße dazu mit Pfeffer, Liebstöckel, Koriandersamen, Minze und Raute, Liquamen und Öl. Und das Ganze über die heiße Gans drüber gießen. Also die Soße ist kalt und die Gans ist heiß.
Das klingt gut.
Also klingt schon irgendwie gut.
Aber zuerst die Federn weg, oder?
Aber zuerst die Federn weg, weil sonst hast du alles wieder auf den Federn drauf. Irgendwie nicht so. Die Knödel.
Ja.
Knödel sind ja meistens bei uns Kartoffelknödel, ne?
Oder Semmelknödel.
Oder Semmelknödel. Semmelknödel führt zu den sogenannten Matzeknödeln. Das sind ja die jüdischen Knödel.
Kenne ich nicht, okay.
Aus Matze gemacht. Matze, das ist das ungesäuerte Brot.
Ah ja.
Semmelknödel. Genau. Es gibt natürlich auch Grießknödel oder Germknödel oder Topfenknödel. Topfenknödel dann auch bei den süßen Rezepten.
Ja, okay.
Oder aus Mehl kann man ja auch Knödel machen. Also theoretisch irgendwelche Knödel, irgendwas Mehlbappding kann man machen.
Kommt die Menschheit jetzt, hat sowas in sich, glaube ich, so einen Instinkt, dass wir Knödel machen. Immer schon.
Also ja, sicher, wenn man in der Sandkiste sitzt und irgendwo Wasser hat, macht man mal Knödel. Weil das geht relativ leicht. Ja. Das stimmt.
Und das finde ich schön, dass das auch historisch belegt ist, dass wir immer schon Knödel gegessen und gemacht haben.
Was wir auch schon immer gegessen haben, sind Suppen. Was zu den Nudel- und Würstelsuppen als Weihnachtsessen führt.
Okay.
Weil du kannst im Prinzip ab dem Moment, wo du Gefäße hast, also seit dem Neolithikum, wo du Tongefäße herstellst, wo du Wasser drin hast, kannst du Getreide drinnen kochen oder irgendwas Getreideartiges, und daraus machst du dann das
Zeug.
Mhm. Zum Beispiel Porridge, also so unser klassisches Porridge ist eigentlich so ziemlich eines der frühesten Suppen unter Anführungszeichen Rezepte.
Mhm. Also irgendwelche
Getreidegatsch. Ein Getreidegatsch aus Hülsenfrüchten. Es gibt jetzt bei Kato eine Stärkemehlsuppe, das ist die Agricultura Nummer 96, als einfaches Rezept. Ja, also irgendwelche Suppen gibt es schon, ist vielleicht auch für ein Festmahl zu wenig extravagant.
Ich sage nur die Nudelsuppe.
Die Nudelsuppe.
Die reicht nicht, Entschuldigung. Aber.
Die Nudeln, das hat mich nämlich zum anderen Punkt geführt. Ich habe dann ein bisschen recherchiert. hin und wieder taucht es auf. Es gibt in der Römerzeit Nudeln. Weil okay. Da gibt es angeblich, einerseits bei Cato bzw. bei Horaz wird etwas erwähnt, das heißt Lagana oder Laganum, Singular, und das sei so ein nudelgeschichtetes Ding und davon leite sich Lasagne ab.
Ah.
Nein. Lagana oder Laganum ist ein Brot.
Ach so.
Also es ist schon was aus Mehl, aber es ist keine Nudel, wie wir sie kennen. Die Nudeln werden wirklich wahrscheinlich erst mit Marco Polo aus China kommen sein.
Okay, ja. Ja, die Pasta, die wir...
Die Pasta... Die
typisch italienische kommt erst irgendwann.
Ja, gell? Also die ist nicht bei uns.
Mhm. Sie hatten keine Kartoffeln und sie hatten keine Nudeln. Mhm. Komme ich gerade drauf.
Ja.
Also, ich bin froh, dass wir in unserer Zeit jetzt leben. Nur deswegen.
Zwei Speisen, die genannt worden sind... Da sage ich gleich einmal, die sind definitiv nicht bei Apicius zu finden, weil es die auch nicht gibt. Das ist einerseits der Truthahn und das ist das Fondue. Aber man kann jetzt nerdmäßig sagen, es gab zumindest antike Figuren, die sowohl das eine als auch das andere gekannt haben. Truthahn haben nämlich die beiden Gallier Asterix und Obelix mit ihrem Hund Idefix gegessen. Im Cartoon, wo es um die große Überfahrt gegangen ist.
Natürlich.
Wo sie nach Nordamerika gekommen sind.
Natürlich.
Auf die Indianer getroffen haben. Und aber auch auf die Indianer getroffen haben. Also auf die Truthähne. Die heißen ja auch Indianer. Und da gibt es diese unglaublich nette Szene. Die Truthähne machen nämlich alle Guru Guru. Und das bekommt der Obelix mit. Und er jagt dann die Truthähne mit Guru Guru rufen. Und die kommen dann.
Mhm.
Und irgendwann sind sie dann beim Essen bei dieser... Indianerstamm eingeladen und Obelix hat dann so einen Behälter vor sich, wo Essen ist und er fragt halt den Häuptling Guru Guru und der Häuptling sagt Wow Wow und neben sitzt Idefix und frisst auch was drauf und Obelix glaubt, dieses Wow Wow ist, dass er Hund ist und kann das dann nicht mehr essen. Communication Problems.
Typische Kommunikationsprobleme zwischen Kulturen, ja.
Genau, aber sollte man trotzdem etwas sowas wie Truthahn essen wollen, Huhn auf alle Fälle oder eben der Flamingo
oder der Papagei.
Geht alles, kann man alles wunderbar machen oder eben auch ganz. Also so Geflügelrezepte geht ziemlich gut.
Okay.
Das andere ist das Fondue, das klassische Fondue, weil da gibt es ja Asterix bei den Schweizern zu Gast.
Geh, komm.
Ja, sicher. Wobei, da haben nicht Asterix und Obelix das gegessen, sondern da gab es eine Orgie im Palast des Statthalters in Helvetien und da gab es Käsefondue.
Sehr gut.
Und die Szene ist, dass die Leute vor einem großen Käse gefüllten Kessel gestanden sind und ein Schwert gehabt haben mit einem Brot auf der Spitze.
Sehr
und
gut.
Jedes Mal, wenn das Brot reingefallen ist, haben sie Bestrafung gekriegt. Und da gibt es einen, der bekommt... Das erste ist, glaube ich, dass er Peitschenhiebe bekommt. Und die Schweizer oder die Helvetier, die dort dienen müssen, die sind halt extrem auf Reinlichkeit bedacht. Und das geht den ganzen Comic durch.
Ja.
Und sie haben zum Beispiel die Peitsche gewaschen und dann ist der Ruf nach der Peitsche und der Helvetier sagt, sie ist noch nicht trocken. Dann kommt eben Stockhiebe. Und das dritte ist, man wird mit einem Gewicht an den Füßen in den Genfer See versenkt.
Wenn ich habe gedacht, du sagst jetzt im Fondue.
Nein, im Genfersee.
Okay, gut.
Also das ist halt Fondue in antiken Kontext.
Und unter Anführungszeichen beim Obelix.
Wobei das wirklich Spannende ist bei der Geschichte des Fondues. Und falls ich mich da irre, mögen mich die Schweizer Zuhörer und Zuhörerinnen korrigieren.
Ja.
Was ich gefunden habe, war die älteste Aufzeichnung über so Käsefondue. Also Käsefondue ist das wirklich Ursprüngliche. Stammt so um 1700, da gibt es eine erste Aufzeichnung drüber.
Gibt es? Das finde ich gut.
Also geschmolzener Käse eben mit diesem Kirschwasser versetzt. Aber Nationalgericht in der Schweiz wird es erst in den 1950er Jahren im Zuge einer groß angelegten Kampagne, dass man ein Schweizer Nationalgericht kreiert. Man hat es zuerst nämlich bei den Wehrmännern, also beim Heer, eingeführt. Okay. Und die haben es dann nach Hause mitgebracht.
Woher?
Von oben einfach.
Irgendwo.
Wir brauchen jetzt ein Nationalgericht.
Ach so. Und die haben das vorgeschlagen.
Und die haben das von oben vorgeschlagen und dann mitbekommen. Und seitdem ist es halt das Schweizer Gericht, Käsefondue.
Ja. So, ja. würde ich sagen.
Also es ist spannend, relativ cool. Jung eigentlich.
Ja, ich meine alt, aber jung.
Alt, aber jung, ja. Mhm.
Wobei jung gehalten.
Unser Wiener Schnitzel ist ja im Prinzip auch nicht.
Ich hätte meinen Schnitzel gern jung.
Du hättest, was, zähes Schnitzel, altes Schnitzel ist schon grausig, da hast du vollkommen recht.
Ja, siehst du.
Aber es gibt ja andere Fondues ja auch noch, wie wir vorher festgestellt haben.
Man kann alles, was man schmelzen kann.
Alles, was man schmelzen kann, also aber auch mit Wein, mhm. wie ich gelesen habe.
Ah, ja.
Klingt
Öl.
Öl und in Suppe gekocht. Wobei, mhm. bei der Suppe hat man den Vorteil, man kann dann am nächsten Tag die Suppe essen, die dann noch intensiver nach dem Fleisch schmeckt.
Uff, ja.
Ich krieg Hunger gerade übrigens. Oh
je, ja, sorry alle miteinander, die uns gerade zuhören. Mahlzeit.
Aber vielleicht kriegt ihr ja Ideen, was ihr zu Silvester oder zu Weihnachten essen müsst.
Mhm.
Das letzte von diesen bekannten Gerichten ist das, was ich auch nicht so richtig gekannt habe. Das war Ossobuco. Ossobuco heißt übersetzt Knochen mit Loch.
Okay.
Und ist ein lombardisches Rezept. Also die Lombardei ist die Region in Italien im Nordwesten um Mailand herum.
Mhm.
Name kommt von den Langobarden, die mhm. dort ihr Königreich hatten.
Mhm.
Und es handelt sich dabei um ein Schmorgericht, mhm. also ein Dünstgericht, wo man Kalbshaxen verwendet, die halt geschnitten werden. Und beim Kalbshaxen hast du halt in der Mitte den Knochen mit dem Mark.
Alles klar.
Und davon hat... kommt der Name her.
Okay.
Das wird zuerst in Mehl gewälzt, mhm. dann wird es rausgebraten in Öl.
Mhm.
Und dann gibt man einen Fond aus Weißwein, Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch dazu und schmort das Ganze.
Uff, das klingt gut.
Und Beilage wäre Risotto.
Das klingt gut.
Und es gibt bei Apicius im 8. Buch, Abschnitt 5, ein Rezept für gekochtes, gebratenes Kalbsfleisch, das ähnlich klingt. Also
okay.
könnte man sich sagen, wäre etwas, was natürlich funktionieren würde.
Und ich schätze, es gab noch keinen Reis.
Ha, es gibt Reis. Es gibt da Hinweise auf Reis, der importiert ist zum Teil. Das ist aber ganz wenig nur. Es ist nicht so in den Massen, wie wir ihn heute haben, aber es gibt Reis. Reis ist bekannt.
Ich habe gestern gehört, hat nichts mit dem jetzt zu tun, dass es steirischen Reis gibt. Anscheinend gibt es jemanden, der das wirklich anbaut. Nicht viel, aber es ja. gibt jemanden, das finde ich super.
Wundert mich jetzt nicht, weil du brauchst im Prinzip ein sehr Nass. Feuchtes Klima. Ja. Und wenn man gewisse Äcker bei uns anschaut, wenn die immer unter Wasser stehen, könnte man vielleicht statt Mais Reis anbauen.
Ja. Also, die Römer hatten keine Nudeln, keine Kartoffeln, keinen Reis.
Wenig Reis.
Wenig Reis.
Ja, ja, die ganzen Beilagen, die wir heute haben.
Beilagen, das ist bei mir die Haupt...
Aber was sie
heute Hauptnahrungsmittel, die drei Sachen.
Brot haben sie halt.
Okay, das mit dem kann ich
also
leben. Mit dem kann ich leben.
Halt rein Weißbrot.
Mit dem kann ich leben.
Was mir zum Brot führt, unter Anführungszeichen, nämlich zum Kletzenbrot, das es bei uns in Österreich gibt. Also dieses... Brot mit Früchten oder Dörrobst drinnen, also mit den getrockneten Birnen und so weiter, die im Kletzen heißen. Das ist dunkles Brot. Nicht bei den Römern.
Nein, okay, gar nichts in die Richtung. Na, mit Früchten, Früchtekuchen sozusagen.
Früchtekuchen, es gibt einen Kuchen, das ist das sogenannte Libum, den gibt's. Das ist der Götterkuchen, unter Anführungszeichen, den man als Opfer gibt. Den gibt es in süß und in pikant. Und in süß ist er mit Honig und in pikant ist er mit so einem Kräutertopfen drinnen.
Nein, nicht ganz so.
Nein, ist nicht das. Nicht das. Was es aber in gewisser Form gibt, sind Kekse, unter Anführungszeichen, Weihnachtskekse. Ist ja bei uns auch etwas, was komplett, ja... viel zu viel um Weihnachten gibt.
Vor allem im deutschsprachigen Raum kommt mir vor. Alle haben vielleicht irgendeine Art Weihnachtskeks, aber vor allem im deutschsprachigen Raum kommt mir vor, wir überkonsumieren sie. Das war keine Beschwerde.
Nein, überhaupt nicht.
Das war keine Beschwerde.
Nein. Ich lerne auch jedes Jahr neue Kekssorten kennen.
Ja, ich frage gar nicht, ich esse noch.
Eisenbahner.
Oh, die sind so gut mit der Marmelade.
Ja, ich habe die nicht kennt. Großartig. Jedenfalls, Keksrezept de facto. Bei Apicius sind das Buch 13.6, das sind Grießkekse mit Honig. Du machst den Grießbrei heiß, den streichst auf ein Backblech, lässt ihn abkühlen, wendest nochmal und dann schneidest ihn. Danach bratest du die einzelnen Stücke in Öl heraus und bestreichst sie mit Honig und ein bisschen Pfeffer. Die Kombination mit Honig und Pfeffer, das haben sie sehr gern. Honig sowieso ist das Süßungsmittel.
Mhm.
Honig ist aber auch ein Konservierungsmittel. Du findest da zum Beispiel in Honig eingelegte Oliven oder Spargel oder solche Sachen. Haltet einfach gut. Oder du machst Topfenbällchen, wie es zum Beispiel bei Kato Abschnitt 79 gibt. Dann nimmst du Topfen und Grieß und Ei, mischst es zum Teig, rollst es zu Bällchen, natürlich, weil das geht ja.
Ja.
Knödel, nicht Klöße, Knödel.
Knödel,
kleine. Und frittierst das Ganze in Öl heraus, 10 Minuten, dass sie braun werden.
Das klingt auch gut.
Dann wälzt das in Honig und kannst das mit geriebenen Mandeln oder Mohn bestreuen.
Okay, das klingt gut. Da wäre ich vielleicht dabei. Das klingt ziemlich gut.
Bei den Grießkeksen nicht?
Doch, weil Honig und Pfeffer würde ich gerne, also die Kombi würde ich echt gerne mal probieren. Mir kommt vor, diese Geschmacksrichtung Honig-Pfeffer ist viel mit Käse dabei und mit so Chutneys und so. Ich glaube, das könnte die Kombination echt gut sein. Das ist eine Idee.
Also ihr werdet ein paar von den Rezepten auch auf dem Blog finden, anhand von den Büchern, die ich für die jetzige Folge verwendet habe. Das ist eben die zweisprachige Reklamausgabe vom Kochbuch des Apicius. Das ist noch einmal von Cato de Agricultura. Einfach gut zu lesen, weil es sehr lustig. Und dann noch ein Buch von einer österreichischen Kollegin, von Brigitte Tschech, über lukullische Genüsse, die Küche der alten Römer, die allgemeine Texte drin hat und auch hinten zum Teil Apicius und zum Teil Cato-Rezepte selbst durchprobiert hat.
Cool.
Und die mit, ja, mit den ganzen Angaben auch versehen hat. Das heißt, man kann anhand von diesen Rezepten dann auch die Sachen gut nachkochen.
Ich hoffe, ihr habt ein paar Ideen bekommen, falls ihr ideenlos wart für die Weihnachtsschlemmerei. Falls jemand kochen muss und keine Idee hat und keine ganze Gans machen möchte.
Oder eine halbe Gans.
Oder eine halbe Gans oder eine Gans mit Federn oder so. Vielleicht ein paar Ideen mitgenommen. Voll gut. Wenn ihr sonst noch Ideen für uns habt oder irgendwelche Weihnachtswünsche oder sonst irgendwas, könnt ihr uns gerne
schreiben. Ich bin das Christkind.
Meinst du, dass wir das Christkind sind? Oder?
Ja.
Oder sind wir nur die Botschaft und können es weitergeben?
Dann definieren wir mal, was das Christkind ist und dann reden wir weiter.
Das ist eine andere Folge. ihr könnt uns gerne schreiben auf artefakte_erzählen@gmx.at und generell überall unter Artefakte erzählen, überall im Netz.
Genau, wo man uns findet, wie man auch unseren Podcast findet, entweder über Spotify, TuneIn, Deezer, Google Podcast, unsere Blogseite, Player FM, natürlich auch Wissenschaftspodcasts, wo wir vertreten sind.
Genau.
Schaut einfach dort vorbei und ja.
Und auf der Blogseite, nicht vergessen, gibt es das Video und die Rezepte zum Nachschauen, beziehungsweise die Bücher. Cool, dann Mahlzeit.
Dann Mahlzeit.
Ich gehe jetzt essen.
Ich glaube, ich gehe jetzt auch essen. Schöne Weihnachten, schönes Weihnachtsfeiern.
Guten Rutsch.
Guten Rutsch. Ciao.
Servus.